Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, wie immer. Ich freue mich, wenn ich einfach rumstehen darf und das stimmt. Und Arbeit hat voll recht. Ich bin auch nur Werkzeug, ich kann auch nur das wiedergeben, was eigentlich Gott in seinem Wort sagt. Und was dann damit passiert, liegt an jedem Einzelnen von uns, dass wir es aufnehmen. Und wir kommen heute zum letzten Teil unserer Predigtreihe über Jakobus mit dem Titel Active Faith. Das heißt, wo wir uns mit ganz praktischen und alltäglichen Themen, Glaubensthemen befasst haben, wo wir darüber nachgedacht haben gemeinsam, wie können wir unseren Glauben sichtbar werden lassen in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben. Und wir haben da viel gelernt, viel gelesen von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, der dafür bekannt war, was für ein aufrichtiger, aber direkter Mensch er war. Ja, er schreibt sehr unverblümt, immer sehr frontal in die Situation hinein, aber immer mit einem guten Herzen, immer mit der Motivation, uns in unserem Glauben zu stärken und nicht irgendwie zu erniedrigen, sondern zu ermutigen. Und vielleicht einfach nur zusammenzufassen, was waren so die letzten Male die Themen. Im ersten Teil in Jakobus, jetzt dann fast schon anderthalb Monate her, haben wir uns über schwierige Zeiten in unserem Leben auseinandergesetzt. Und wir haben gelernt, dass wir uns wirklich freuen dürfen, wenn wir Herausforderungen in unserem Leben begegnen, weil Gott diese verwenden mich hat, dass wir vollkommen werden. Dass wir immer mehr die Person werden, die er für uns gedacht hat. Dass wir rein werden wie Gold. Und dazu braucht es oft einfach Situationen, die uns herausfordern, die uns in Schwierigkeiten bringen, wo wir wachsen dürfen in ihm. Unser zweites Thema war vertrauensvolles Gebet. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir haben gelernt, was sind so wichtige Bedingungen, dass unser Gebet wirklich eine Durchschlagskraft hat, dass es wirklich was verändert, dass Gott es erhört, dass die Dinge, die wir im Gebet aussprechen, wirklich passieren. Und das war einerseits, dass wir Vertrauen haben, dass wir unser Gebet im Vertrauen aussprechen, Vertrauen darauf, dass Gott wirklich ein guter Gott ist, ein guter, großzügiger Vater, der es liebt zu geben, für den es eigentlich keine größere Freude gibt, als uns genau das zu geben, was wir brauchen. Und dass wir da um alles bitten dürfen. Und die andere Sache war trotzdem immer in diesem Prozess zu bleiben, dass wir uns als ganze Personen und unsere Gebete nach seinem Willen ausrichten. Und das letzte Mal vor zwei Wochen, im dritten Teil, ist es um Reichtum gegangen. Um das Bestreben nach mehr, das in uns allen drinnen steckt. Und wie wir damit umgehen. Und was eigentlich der Reichtum ist, den wir wirklich anstreben, so in Reich in Jesus zu werden. Und wie wir echt gerade in Europa aufpassen müssen, dass all diese coolen, genialen Sachen, die uns sonst zur Verfügung stehen, nicht ablenken von dem, was uns wirklich Leben geben kann. Und es ist eigentlich nur Leben in Jesus zu finden. Und heute kommen wir zum letzten Teil. Wir haben leider nicht alle Themen angeschaut in Jakobus. Wir haben leider nicht jedes Kapitel genau betrachtet, aber wie gesagt, ich kann euch nur ermutigen, das Buch selbst zu lesen, selbst Gott zu euch sprechen zu lassen durch das, was er dort schreibt, durch den Jakobus. Und heute kommen wir aber nur mal zu einem richtigen praktischen Thema. Und da muss ich jetzt ein bisschen die Bühne räumen, weil wir werden jetzt ein Video sehen. jetzt habt ihr es schon erraten. Ich wollte euch eigentlich ein Video zeigen, wo ihr erraten sollt, um was es heute geht. Aber wurscht, jetzt zeige ich das Video trotzdem. Video ab, geht schon. Genau. In dem Video ist ein zentrales Objekt ganz im Mittelpunkt gestanden. Und dreimal darfst du raten, was das war. Wer kann es mir sagen? Die Zunge. Genau, um das geht es heute, können wir nur mal aufblenden. Um die Zunge, oder anders gesagt, was produziert unsere Zunge? Unsere Worte, um die Macht der Worte. Worte sind wirklich was, wenn man länger mal drüber nachdenkt, was ganz Eigenartiges, aber irgendwie Wunderbares. Unsere Worte formen unsere Sprache, unsere Welt. Ich glaube, Wittgenstein hat gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, meine Worte formen wirklich mein ganzes Denken, mein Bewusstsein. Meine Worte sind überhaupt die Sache, die es mir ermöglichen, in Kontakt zu treten, in Beziehung zu treten, zu kommunizieren. Also da steckt ganz viel drinnen, mit dem man sich tief auseinandersetzen kann. Das ist ein mächtiges Werkzeug, was wir da in unserem Mund haben. Im Video haben wir gesehen, was für akrobatischen Bewegungstalente es vielleicht in sich birgt. Nicht nur das, unsere Zunge kann ganz viel mehr Worte formen, die Gutes bringen, Worte formen, die Schlechtes bringen. Und lesen wir einfach einmal zu Beginn, was Jakobus zu diesem Thema zum Sagen hat. Und zwar möchte ich mit euch da gemeinsam heute aus Jakobus 3 lesen. Also Jakobus 3, Verse 2 bis 12. Ich lese aus der NGÜ und dort steht: Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genau so ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn bei einem Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Vater, ich danke dir für das Wort, das wir halt betrachten dürfen. Und ich bete wirklich, wie es der Norbert auch schon gesagt hat, dass du es lebendig machst, dass du zu uns sprichst. Dass wir uns von dir einfach eine Einsicht geben lassen und uns ausrichten lassen nach deinem Willen und das, was du für uns hast heute. Amen. Also Jakobus spricht über Worte und was für Macht sie haben. Und er möchte uns, glaube ich, richtig wachrütteln. Er schreibt zwar aus dem Kontext heraus, dass man nicht allzu viele von uns das Lehreramt anstreben sollen. Das steht in Vers 1. Aber dann folgt der Begründung, die, glaube ich, für uns alle zutrifft. Wo es einfach allgemein um Worte geht, wie wir sprechen. Ja? Was für Wortwahl ich treffe. Mit welchen Begriffen ich so hantiere in meinem Alltag. Und ja, wie so oft ergreift Jakobus eine sehr drastische Sprache, drastische Bilder, weil er uns, glaube ich, wirklich wachrütteln möchte. Ob uns wirklich bewusst ist, was für Verantwortung wir haben mit den Worten, die wir aussprechen. Oder ob wir vielleicht eine Spur zu leichtfertig mit diesem mächtigen Werkzeug umgehen, das uns gegeben worden ist. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich ist das Thema, sage ich mal, ein sehr präsentes und sehr beliebtes in christlichen Kreisen, so die Macht der Worte. Ja. Gefühlsmäßig schreibt jeder christliche Buchautor, der was auf sich hält, über das Thema. Also ihr habt sicher schon viel darüber gehört. Vielleicht denkst du sogar, ich habe da alles schon gehört. Nichts Neues, was man mir da mehr sagen kann. Aber vielleicht geht es dir auch ein Stück weit wie mir. Ich bin christlich aufgewachsen und in meinem Elternhaus war es immer wichtig, was für Worte ich sage. Ja. Vor allem meiner Mama, ich hoffe, sie verzeiht es mir dann, wenn sie das nachher auf YouTube schaut, die war immer ganz erpicht drauf. Das kannst du so nicht sagen und das darfst du nicht sagen und das und so und diese Wörter sind verboten und das kann man nicht sagen. Und irgendwie als Teenager habe ich mir schon manchmal gedacht, warum ist das so schlimm? Sind doch nur Worte. Ist ja nur heiße Luft. Warum, um alles in der Welt, kann ich nicht einfach so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Ich tue ja nichts, ja. Ich mache ja nichts. Ich tue ja kein Weh oder ich haue ja meinen Bruder nicht. Ich sage ja nur was. Und vielleicht geht es euch ja so ähnlich. Und darum habe ich gedacht, ich möchte halt mit dem Warum anfangen. Warum ist es wichtig, sich diesem Thema bewusst zu sein? Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Wörter ich verwende? Weil ich glaube, dass wie bei allen anderen Themen auch in unserem Leben, es immer notwendig ist, das Warum dahinter zu verstehen, damit wir Dinge wirklich umsetzen, dass sie wirklich die Wichtigkeit in unserem Leben erlangen, die sie eigentlich haben sollten. Und um das Warum genauer zu betrachten, möchte ich mit euch die Verse 3 bis 5 nochmal anschauen. Dort steht: Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Jakobus verwendet hier zwei ähnliche Bilder, um auf den Punkt zu kommen. Das erste ist von einem Pferd. Ein Pferd, das eigentlich so ein richtiges, wenn wir mal dran denken, großes und kräftiges, ja, richtig anmutiges Tier ist. Mit Pferd verbindet man, glaube ich, eine richtige Stärke und eine richtige Kraft. Ja. Unsere Autos messen wir auch die Energie mit Pferdestärken. Und trotzdem, obwohl dieses Tier so eine gewaltige Kraft hat, lässt es sich steuern durch so etwas Unscheinbares Kleines wie das Zaumzeug. So ein paar Lederriemen. Und die Verbindung ist, glaube ich, ganz klar. Durch sein Maul vom Pferd lässt sich dieses doch starke Pferd von einem Menschen, der unvergleichlich schwächer ist, lenken und leiten und bestimmen, wo es hingeht. Oder auch das Bild mit dem Schiff ist ganz ähnlich. Selbst damals waren Schiffe schon schwer und groß. Ja. Da sind sicher auch einige tausend Kilo zusammengekommen bei so einem Schiff, so einer Galeere oder was auch immer das war. Und nicht nur das, wenn man da auch noch bedenkt, die ganzen physischen Kräfte, ja, durch die Strömung im Wasser, den Wind, der in die Segel hineinfährt und den ganzen Kräftemix, ja, von eigenem Körpergewicht und Wasser und Wind, es ist trotzdem dieses kleine Ruder am Ende, das bestimmt, wo die Reise hingeht. Das entscheidet, wohin das Schiff seinen Weg nimmt und hinfährt. Und mit der Zunge ist es eigentlich gleich. Und beide Bilder haben auch dieselbe Botschaft. Unglaublich große Dinge, Objekte oder kräftige Körper lassen sich durch unverhältnismäßig kleinere und objektiv eigentlich schwache Gegenstände oder Objekte leiten und ausrichten. Und unsere Zunge macht eigentlich genau dasselbe. Unsere Zunge, unsere Wörter, das, was wir aussprechen, bestimmt unser Sein, beeinflusst unser Sein, glaube ich, mehr, als es uns bewusst ist. Und nicht nur unser Sein, unser Körper, unser Denken, unsere Hormone. Und das ist das Spannende. Wir dürfen der Jakobus nicht nur bildlich nehmen. Nämlich 2000 Jahre später haben Wissenschaftler bestätigt und erforscht herausgefunden, dass unsere Wörter unser Hirn maßgeblich beeinflussen und somit auch nicht nur unser Hirn, sondern unseren ganzen Körper, unseren ganzen Hormonaushalt. Zwar deswegen, weil wenn wir Wörter wahrnehmen und lesen oder hören oder aussprechen, verkörperlichen wir diese. Unser Körper nahmt diese nach. Und was meine ich damit? Und da möchte ich euch von einer echt interessanten Studie erzählen. Und zwar haben die US-amerikanischen Forscher Barth, Chen und Burroughs 1996 eine Studie gemacht, wo sie genau das erforschen wollten, wie Wörter sie eigentlich auf uns auswirken und wie wir uns davon beeinflussen lassen. Und zwar haben sie dazu Folgendes gemacht. Sie haben zwei Gruppen genommen, zwei Testgruppen, und haben jeder Gruppe, jedem Einzelnen, zwei unterschiedliche Texte zum Lesen gegeben. Der eine Text war relativ harmlos. So haben sie versucht, so neutral wie möglich einen Text zu geben, der keine irgendwie aufregenden Wörter beinhaltet, die irgendwas auslösen, sondern so einen stinknormalen Text, der so neutral ist, wie es nur geht. Die andere Gruppe hat einen Text bekommen, der gespickt war mit Wörtern, die man irgendwie mit alt sein und gebrechlich sein verbindet. Ja. Alter, vergesslich, Rente war dabei, bei uns in Österreich würde man Pension sagen, Rollstuhl, Altersheim, lauter solche Wörter, die man assoziiert mit Altsein, gebrechlich sein, schwach sein. Dann haben sie, nachdem alle Probanden die Texte gelesen haben, haben sie offiziell das Experiment für beendet erklärt, wollten aber dann, ohne dass die Testpersonen wissen, messen, wie jetzt diese Wörter die Menschen beeinflusst und haben eben ohne deren Wissen deren Gehgeschwindigkeit und Gehverhalten vom Labor zum Lift gemessen in diesem Gebäude. Und das Ergebnis war faszinierend. Die Gruppe, die diesen Text gelesen hat, die Altsein suggeriert haben, hat sie maßgeblich langsamer und vorsichtiger zum Lift bewegt. Weil ihr Hirn es simuliert hat, wie es denn wäre, alt und gebrechlich zu sein. Und somit haben die Wörter, die sie gelesen haben, kurzfristig ihr Gehverhalten beeinflusst. Ist doch krass, oder? Warum passiert das? Was steckt da dahinter? Diese physische Suggestionswirkung kommt daher, dass wir Wörter nicht einfach isoliert für sich lernen und wahrnehmen, sondern immer in Kontexten, in Zusammenhänge, wie Wörter in Verbindung mit anderen Themen und Sachen stehen. Das heißt, dass jedes Wort, das wir wahrnehmen, mit jedem Wort, das wir hören oder lesen oder sprechen, kommt eine ganze Flut an tiefgründigen Hintergrundinformationen, Erfahrungen und Gefühlen mit sich. In der Linguistik nennt man diesen Vorgang Embodied Cognition. Das heißt so viel, dass wir Sprache verkörperlichen. Nehmen wir da ein Beispiel. Wenn du jetzt das Wort Hammer hörst oder siehst oder denkst oder was auch immer, dann denkst du als erstes natürlich einmal an einen physischen Hammer. Das ist eh klar. Vielleicht denkst du nur ans Hämmern. Aber nicht nur das. Vielleicht hast du dir als Kind einmal mit dem Hammer so richtig auf den Finger gehauen. Und wenn du dann dieses Wort wieder hörst, erinnert sich dein Hirn an diesen Schmerz, ohne dass es du weißt. Und nicht nur das, dein Hirn simuliert sogar die Bewegung des Hämmers, als würdest du gerade wirklich einen Hammer schlagen, ohne dass du es weißt. Mit anderen Worten, unser Hirn simuliert zu jedem Wort, das wir irgendwie nur aufnehmen, gewisse Erfahrungen und Emotionen und lässt es für unseren Körper so wirken, als würden wir diese Erfahrungen und Emotionen wirklich erleben. Und langfristig beeinflusst uns das. Durch diese Aktivierung der neuronalen Netzwerke erfassen wir Wörter in all ihre Facetten. Und überlegt mal, stützt euch das vor, wenn schon so Wörter wie alt und Rente und gebrechlich sein kurzfristig unser Bewegungsverhalten beeinflussen. Wie sehr beeinflussen uns dann auch körperlich so richtige emotionale Bomben, die uns dann manchmal treffen. Wenn wir Leid erniedrigen, wenn wir Leid beleidigen, wenn wir im Affekt unsere Emotionen freien Lauf lassen und alle möglichen Schimpfwörter vielleicht über jemanden aussprechen, die ich jetzt gar nicht erwähnen muss. Wörter, mit denen wir schlimme Sachen verbinden, die unser Körper automatisch, ob wir es wollen oder nicht, durchspült und simuliert und festsetzt. Oder wenn du vielleicht einer bist, der immer alles negativ redet, und da gehöre ich ab und zu auch manchmal dazu, der manchmal vielleicht mit seinen Wörtern die Dinge schlimmer macht, als sie wirklich sind, dann machst es du real für dich, weil der Körper sie, diese Wörter aufnimmt und tiefgehend verarbeitet. Oder, und da bin ich auch Schuldiger Nummer 1, muss ich wirklich zugeben, leider, Witze auf Kosten von anderen. Sarkasmus. Man kann so sagen, ja, das meine ich ja nicht so, das sind ja nur Wörter. Die schlechte Nachricht ist, unser Hirn versteht keinen Sarkasmus. Das nimmt jedes Wort genauso, wie es kommt und mit dem es verbindet, ob du es möchtest oder nicht. Und es verarbeitet es tiefgehend, so dass es dein Körper langfristig, immer wenn du das Wort immer wieder hörst, beeinflusst. Und das hat mich selbst schon voll getroffen, weil ich, meine Freunde wissen es, mir fällt es extrem schwer, mich zurückzuhalten, wenn so eine richtig blöde Bemerkung auf mir quasi auf die Lippen liegt. Aber es hat mich zum Denken gebracht und ich habe mir echt gedacht, hey, vor allem wenn es diesen negativen Einfluss hat, einmal darüber nachzudenken, was für positiver Einfluss ist möglich, der genauso passiert, wenn ich Wörter höre und Wörter ausspricht, die ich mit guten Sachen in meinem Hirn verknüpft habe und mein Hirn diese dann durchspült. Als Beispiel diese klassische österreichische Redensart, ja, nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber ich verbinde mit schlecht keine guten Eigenschaften oder gute Gefühle oder Erinnerungen. Warum kann ich nicht einfach sagen, wenn was nicht schlecht war, dass es gut war? Dass es wunderbar war, dass es mir Freude bereitet hat. Dass ich es gut gefunden habe, was du gemacht hast. Und nicht einfach die Negation vom Negativen. Weil das Hirn versteht nicht schlecht, es hört nur schlecht und dann laufen alle Programme über schlecht sein ab. Wir können mit unseren Worten entscheiden, ob wir Leben spenden wollen oder abtöten wollen. Also unser kleines Organ hat wirklich eine große Wirkung. Und darum sollten wir auch drauf geben. In die Verse 6 bis 8 vertieft dann Jakobus nur ein bisschen die negative und zerstörerische Wirkung von Worten. Lesen wir dazu die Nummer ab Vers 6 bis 8. Wie ist es denn bei einem Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Erneut, es kam mittlerweile keine Überraschung mehr, verwendet Jakobus sehr drastische Bilder zu beschreiben, was wir machen können, ja, mit unseren Wörtern. Er schreibt von einem Feuer, das in der Hölle selbst entzündet worden ist, einer Unruhestifterin, die erfüllt ist von tödlichem Gift, ein Feuer, das imstande ist, die ganze menschliche Existenz in Brand zu setzen. Und man könnte schon denken, ja, übertreibt ihr hier nicht ein bisschen, aber wenn ihr so drüber nachdenkt, ich mache ja gerade die Seelsorgeschulung mit der Karin Ebert, wie ein paar andere von euch auch in der Gemeinde. Und wenn man mal da ein bisschen genau drauf schaut, ist es eigentlich schon erschreckend, für was zu einem großen Prozentsatz tiefe Verletzungen, Komplexe, Lasten, die Menschen ein Leben lang teilweise mit sich tragen und die sie plagen und wirklich quälen, ihre Wurzeln in Worte haben, die in ihrer Kindheit oder früher über sie ausgesprochen worden sind. Sätze, die vielleicht kurz sind, die vielleicht für einen Unbeteiligten unbedeutend wirken, ein ganzes Leben geprägt haben. Sätze, die einem Kind, wo es vielleicht Sicherheit gebracht hätten, verunsichert haben. Sätze, die vielleicht einem Kind, wo es Annahme und Liebe gebracht hat, Ablehnung gebracht haben. Und Wörter, die einfach so tiefe Wunden in einem Menschen reißen können, dass er ein Leben lang dran zum Arbeiten hat. Schmerzen, die er immer wieder spürt, wenn diese Wörter wiederholt werden. Wunden, die ihm dieses Potenzial wirklich lähmen. Die ihm zweifeln lassen an sich selber, an seiner Identität, wer er ist, was er kann. Und eigentlich das, was in einem Menschen aufblühen kann und dieses wunderbare, einzigartige Talent, was jeder hat, echt zum Einsturz bringen kann und abtöten kann. Durch kleine, kurze Worte, die so tief sitzen, dass man vielleicht jahrelang wirklich daran arbeiten muss, gemeinsam, selbst mit Gott, dass sie wieder heil werden können, dass er das wieder voll machen kann, was andere zerstört haben. Und wenn ich mir dem bewusst werde, dann habe ich, glaube ich, genug vom Warum verstanden, warum ich mich mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Warum ich ernsthaft darüber nachdenken sollte, welche Wörter ich verwende, wie ich mich ausdrücke, wie ich mit anderen Menschen spreche, was für Wortwahl ich verwende. Die große Frage ist eben dann nur, was sollen wir tun, nachdem wir doch erkannt haben, ja, es ist wirklich ein maßgebendes Thema, es ist ein notwendiges Thema in meinem Leben. Und springen wir dann nochmal kurz zurück auf Vers 2, wo steht, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Jakobus macht also schon klar, hey, das ist ein schwieriges Unterfangen. Unsere Wörter sind eigentlich genau der Punkt, wo wir am schnellsten sündigen. Wo am direktsten offenbar wird, was in uns drinnen steckt. Ja. Manchmal sündigen wir uns mit unseren Wörtern, wo unser Verstand uns zum Glück verbietet, diese Sachen auch wirklich zu tun. Ja. Wenn ich sage, den Typen würde ich am liebsten am Mond schießen oder, keine Ahnung, verbal fertig machen, was auch immer. Und ich glaube, ihr selber kennt das auch. Selbst wenn man sich, glaube ich, zusammenreißen möchte, es gibt Momente, wo einfach so schnell und ohne, dass man wirklich drüber nachdenkt, instinktiv fast ein Sprudel und ein Schwall an Wörtern herauskommt, die man dann nie wieder zurücknehmen kann. Wo man sich nachher vielleicht denkt, wow, das hätte jetzt besser oder lieber eigentlich nicht gesagt. Und somit hat Jakobus sicher nicht Unrecht, wenn er sagt, wenn du in deinem Wort nie was zu Schulden kommen lässt, dann bist du perfekter Mensch. Dann hast du alle anderen Bereiche deines Lebens auch unter Kontrolle. Aber recht groß macht es die Hoffnung nicht, dass wir das in den Griff kriegen, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Evangelium sagt uns ja eigentlich schon nicht, dass wir uns selbst nicht perfekt machen können. Dass wir uns selbst nicht so verändern können, dass es gut wird, dass es wirklich perfekt ist. Und darum müssen wir, glaube ich, da uns noch ein bisschen weiter auf die Suche machen, wie wir damit umgehen sollen. Und dazu möchte ich nur die Verse 9 bis 12 lesen. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Meine Geschwister, natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Jakobus spricht dieses prinzipielle Problem an, dass unser Mund einfach wirklich messy ist. Ja, es kommen gute Sachen raus, es kommen schlechte Sachen raus. Er sagt, das darf eigentlich nicht sein. Und er stellt ganz intelligente Fragen eigentlich, um darüber nachzudenken, wo das Problem liegen könnte. Warum kann ein Olivenbaum keine Feigen tragen? Warum geht das nicht? Die Antwort ist ziemlich einfach, weil Olivenbaum kein Feigenbaum ist. Dazu muss man nicht Theologie studiert haben. Was bedeutet das? Ein Olivenbaum kann keine Feigen tragen, weil es nicht seine Identität ist. Es ist unmöglich. Er ist nicht dazu bestimmt, Feigen zu tragen. In seiner DNA steckt nur das Wissen für Oliven drinnen. Aus einer Quelle kann nicht sauberes und dreckiges Wasser kommen. Was bedeutet das? Was sagt das über meine Quelle, wenn aus meiner Quelle schmutzige Sachen kommen? Dass meine Quelle verschmutzt ist. Jakobus schreibt im Kapitel vorher, derjenige, der glaubt, er ist fromm und kann sie aber in seinen Worten nicht zusammenreißen, der betrügt sie ordentlich selber. Wenn ich in meine Worten verfehle, und ich glaube, das machen wir alle, dann sagt es, dass meine Quelle nicht sauber ist. Was ist die Quelle meiner Worte? Es ist mein Herz. Und das sagt uns Jesus selbst direkt in Matthäus 15, Verse 18 bis 19. Dort steht, was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Das heißt, wenn wir nicht einfach nur oberflächlich Symptome bekämpfen wollen, indem wir uns jetzt zusammenreißen und sagen, ich werde jetzt nie wieder ein böses Wort sagen, müssen wir auf die Wurzel schauen und sagen, hey, wo kommt das her? Was macht meine Worte wirklich unrein? Und das sind die Dinge, die in meinem Herzen sind. Wir müssen unser Herz reinigen lassen. Und das schaffen wir nicht selber. Dazu brauchen wir Jesus. Dazu brauchen wir seinen Geist. Dass er uns erneuert im Herzen. Dass er uns reinmacht. Im 2. Korinther 3,18 steht, dass wenn wir vor sein Angesicht kommen, in seine Gegenwart, werden wir durch seinen Geist transformiert, verändert, immer mehr in sein Ebenbild. Und genau das braucht es auch, wenn wir unsere Wörter in den Griff bekommen wollen. Wenn wir unsere Quelle reinigen lassen wollen. Die schlechte Nachricht bei dem Ganzen ist die, dass es leider keine schnelle Antwort, keine schnelle Lösung ist. Das passiert leider nicht einfach mal so nur auf einmal. Leider kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, ah cool, ich habe das Problem erkannt, ich muss mein Herz reinigen lassen, Jesus reinige mein Herz, ah danke, es passiert und jetzt werde ich mich nie wieder mit nur einem Wort versündigen. Schön wär's. Na, es ist leider... ist es dieser langfristige Prozess, in den wir eintreten wollen. Den Gott aber auch sich für uns wünscht, weil er Beziehung benötigt. Dass wir Tag für Tag immer wieder neu unser Herz von ihm reinigen lassen. Und damit es ein bisschen hängen bleibt, habe ich euch ein Bild mitgebracht, Veranschaulichung, mit der wir uns das einmal vor Augen führen können, ein bisschen genauer. Genau. Zum Otto schon gesagt, falls irgendwas nass wird, haben wir einen guten Grund, eine neue Technik zu kaufen. So. Gehen wir mal bildlich her und sagen, dieses Glas ist unser Herz. Und diese Tischtennisbälle sind all diese Brocken in unserem Herzen, die unsere Wörter vergiften. Wie Neid und Egoismus und Hass und all diese sündigen Sachen. Die Sache ist, und gehen wir mal her und sagen, dieses Wasser ist das lebendige Wasser, das Jesus uns gibt, mit dem er uns reinigen möchte, sein Geist. Die Sache ist jetzt die, wenn ich jetzt einmal ein bisschen Wasser einlasse, passiert noch nicht recht viel. Es ist zwar Wasser drinnen, es ist nicht schlecht, aber diese großen Brocken stecken da immer noch drinnen, vergiften immer noch meine Wörter. Wenn ich wieder mal ein bisschen Wasser einlasse, ist vielleicht schon ein bisschen mehr Wasser drinnen, aber es verändert immer noch nicht viel. Was ist jetzt das Geheimnis? Was ist jetzt das, dass ich wirklich diese fetten, giftigen Brocken aus meinem Glas rauskriege? Und es ist einfach ein beständiger Fluss von Jesus und seinem Geist und seinem Wort. Und der erste Ball ist schon draußen. Der zweite und der dritte brauchen ein bisschen Nachhilfe. Jesus hat einmal gesagt, von was mein Herz voll ist, geht mein Mund über. Ratet mal, von was euch ein Mund übergehen wird, wenn euch ein Herz mit Jesus voll ist. Und weil es aber ein sehr breites Thema ist, ja, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, jetzt herzugehen und sagen, nein, ich lasse jetzt mein Herz so voll werden, werde nie wieder sündigen, möchte ich euch eine praktische Umsetzung vorschlagen, die sich ein bisschen begrenzt auf nur einen Bereich. Weil ich glaube, zu oft scheitern wir daran, dass wir uns große Ziele nehmen, die vielleicht auf einmal nicht erreichbar sind und dann lassen wir es gleich ganz bleiben, anstatt dass wir kleine Schritte setzen in die richtige Richtung. Und wenn du nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter des Wortes sein möchtest, dann möchte ich dich einladen, mit mir Folgendes zu machen nächste Woche. Einfach mal ein bisschen mit einem offenen Ohr und einem offenen Auge durch deinen Alltag gehen. Und jeden Abend kurz mal ein bisschen reflektieren und nachdenken, hey, wo waren heute Situationen und Bereiche, wo ich meine Wörter echt nicht unter Kontrolle gehabt habe. Wo ich Sachen gesagt habe, die ich lieber nicht gesagt hätte. Das kann eine Person sein, wo du immer wieder versucht bist, giftig zu sein, angreifend zu sein, sarkastisch zu sein. Es kann eine Situation sein, die dich immer wieder ärgert und die dazu führt, ausfällig zu werden. Es kann ein Thema sein, das dich emotional einfach packt und wo du Rundumausschläge austeilst. Und mach das einmal 2-3 Tage, jeden Tag. Und dann such dir das eine Thema aus, wo du am meisten merkst, ja, da habe ich echt zum Arbeiten. Und dann konzentrier dich mal nur auf diese eine Situation. Oder diese eine Person. Lass die anderen mal bleiben. Da wird schon noch Zeit genug sein, um die zu kümmern. Und dann geh ins Gebet und halt dein Herz hin. Und bitte Jesus, dass er dich genau nur in diesen einen Themenbereich reinigt. Immer wieder. Dass du sagst, Jesus, bitte, reinige mein Herz. Du siehst diese Gedanken. Ich möchte jetzt hinschauen, ich möchte jetzt nicht verleugnen, wo ich vielleicht Wut habe, wo ich vielleicht Zorn habe. Bitte nimm du sie mir weg und reinige mein Herz in diesem Bereich. Und mach das immer wieder. Und mach das so oft, bis du eine sichtbare Verbesserung siehst. Und du merkst, dass du deine Wörter bei dieser einen Person oder diesen einen Situation besser wählst. Und mehr Liebe und mehr Leben hineinpackst. Seid ihr dabei? Wollen wir das machen? Stellt euch nämlich mal vor, was passieren würde, wenn wirklich jeder Einzelne von uns das nächste Woche macht? Glaubt ihr, das würde merkbar werden in unseren Gesprächen, in dem, wie wir kommunizieren? Glaubt ihr, das würde man merken, wenn wir echt bei nur einer Sache, nicht mehr, nur ein einziges Thema oder eine Person, uns bewusst entscheiden, unser Herz reinigen zu lassen und unsere Wörter einfach bedacht auszuwählen und wertschätzend zu sein, die Wahrheit zu sprechen, nicht zu lügen? Ich glaube, das wäre ein Unterschied, der sichtbar werden würde in unserer Gemeinde. Und darum möchte ich euch mitnehmen und sagen, hey, lasst uns das gemeinsam machen. Ich fasse zusammen, wir haben halt gelernt, dass es wirklich unser ganzes Hirn und unser ganzen Hormonhaushalt und alles, unser ganzes Sein beeinflusst, was wir reden. Unser Hirn arbeitet ständig mit und verarbeitet die Wörter und beeinflusst damit unseren Körper. Wir haben erfahren, dass unsere Wörter tiefe Wunden, tiefe Verletzungen verursachen können, die ein Mensch oft ein Leben lang mit sich trägt. Und darum haben wir verstanden, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie ich mich ausdrücke. Und wir haben gelernt, dass wir das leider selber nicht auf die Reihe kriegen. Wir haben gelernt, dass es ganz wichtig ist, unser Herz reinigen zu lassen. Und darum möchte ich euch nur mal erinnern, suchen wir uns einen Bereich, wo wir das Gott immer wieder hinlegen, bis er wirklich da mit seinem Wasser hineinkommt und alle grauslichen Brocken herausgespült hat. Mit seinem Geist, mit seinem Wasser. Wir sind am Ende unserer Reihe angelangt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Gusto machen können auf Jakobus. Da steht noch viel mehr drinnen. Lest es euch durch. Setzt euch damit auseinander, wie ihr euch einen Glauben praktisch ausleben könnt im Alltag. Und dass es nicht nur im Wort bleibt, sondern auch in der Handlung. Und das Lobpreisteam darf schon raufkommen. Und Was fehlt jetzt immer noch? Das Zweite, was war das? Du allein. Ja. Genau, passt. Und ich bete zum Abschluss noch. Vater, ich danke dir durch dein Wort, dass du uns immer wieder ermahnst in Liebe. Nie mit Anklage und nie mit Zorn, sondern mit Liebe und mit der Wahrheit. Und ich bete echt, dass wir uns davon motivieren lassen, unser Herz jeden Tag von dir reinigen zu lassen. Bedacht mit unseren Worten umzugehen. Menschen zu ermutigen, die Wahrheit zu sprechen. Menschen zu lieben mit dem, was wir über sie sagen und wie wir mit ihnen reden. Und ich bete echt, dass du uns das in Erinnerung rufst in der nächsten Woche, dass du uns ein scharfes Auge schenkst, zu erkennen, wo wirklich ein großer Bereich ist, den du reinigen möchtest. Wo du unser Sprechen verändern möchtest. Und ich bete echt, dass du kommst mit deinem Geist und uns auch die Kraft dazu gibst, dass wir dranbleiben und dass du uns einfach immer wieder neu in der Gegenwart siehst. Amen.